Ich freue mich, dass ich einen Text vorlesen darf. Wir werden uns nur um einen Satz heute Morgen kümmern. Aber ich lese etwas mehr, weil es in der Bibel heißt, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Nicht nur einen Satz. Es steht im Römer Kapitel 12. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch darin, gegenseitig einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Und freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. So viel steht in der Bibel. Heute Morgen geht es um einen kleinen Ausschnitt aus diesem großen Kapitel, voll von Ermutigung oder Ermahnung, je nachdem. Auf jeden Fall Aufforderung. Es geht um einen einzelnen Satz, der mittendrin steht, und ich lese den nochmal. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Heute Morgen geht es um Feuer. Und als ich für den Einstieg für diese Predigt gesucht habe, habe ich einen witzigen und doch ernsten Video gefunden, den wir jetzt miteinander anschauen werden.
Der nächste bitte.
Guten Tag.
Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun?
Ich würde mir gerne das patentieren lassen.
Den Stock?
Nö, das darf.
Aha, was ist das?
Das ist Feuer.
Na, wozu ist das gut? Lassen Sie sich doch lieber den Stock patentieren.
Nee, Feuer ist schön warm, ist hell, schön schummrig.
Aha. Oh, das ist ja gefährlich, das gehört ja verboten. Der nächste bitte.
Hey, Moment mal.
Könnten Sie mir dieses tote Gürtel hier patentieren?
Aber sehr gerne.
Moment mal, mein Feuer ist eine Erfindung, die die Weltgeschichte verändern wird. Hallo?
Na ja, das hat der Typ in dem Rat auch gesagt. Bitte schön. Ja. Nächste bitte.
Hallo? Nochmal. Mein Feuer ist eine Erfindung, die... Ach, leck mich doch am Arsch.
Kann ich mir den hier patentieren lassen?
Aber natürlich.
Wahrscheinlich hat uns das Bild nicht so erleuchtet, aber habt ihr die Geschichte mitbekommen? Einer der ersten Menschen, mutmaßlich, hat das Feuer entdeckt und er wollte sich das patentieren lassen. Er ist dann frustriert gegangen, sein Feuer ist erloschen, denn während er mit dem Patentamtsinhaber oder Richter damals diskutiert hat, ist sein Feuer verlöscht, weil er nicht erkannt hat, wie wichtig das Feuer ist. Auch im Herzen kann Feuer sehr, sehr schnell erlöschen. Nicht nur in witzigen YouTube-Clips. Feuer und der Heilige Geist haben etwas, das in diesem Bild drinsteckt. Dieser Vers, den wir jetzt gehört haben aus Römer 12, Vers 11, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden, dient dem Herrn. Dieser Spruch ist der letzte in der Reihe von mehr Geist im Alltag. Ihr werdet den morgen zugestellt bekommen über Mail oder auf der Internetseite lesen können oder über WhatsApp sogar erhalten. Mich hat dieser Vers so angesprochen, dass ich gedacht habe, aus Anlass zu dieser 21. Folge möchte ich darüber eine Predigt machen. Wir sehen jetzt gleich den Text hier vor uns, wenn die Präsentation dann noch kommt. Aber ihr könnt einfach mal zuhören. In diesem Vers werden verschiedene Bilder gebraucht. Es beginnt mit einem Bild, das eher mit unserem Körper zu tun hat, mit Trägheit. Oder es hat mit schweren Mehlsäcken zu tun, die gar nicht leben, die träge im Eck stehen. Aber vielmehr ist gemeint, wie wir uns fühlen, wie unser Herz in sich spürt. Träge, kalt, lauwarm, kaputt, entmutigt. Das zweite Bild, das in diesem Text, jetzt schauen wir ihn an, seid brennend im Geist, ist eine andere Übersetzung. Ist nach Luther. Brennend sein, das ist ein Bild. Keiner hat ein brennendes Herz, das Flammen von sich schlägt. Aber wenn wir an Feuer denken, dann kommen uns bestimmte Bilder in den Sinn. Manchmal zerstörerische, ein Hausbrand oder ein Waldbrand, wie im Tessin im Moment immer noch Waldbrandgefahr ist. Oder sogar Kriegsfolgen, ausgebrannte Häuser, kaputte Städte. Das Bild, das Paulus mit diesem Vers in uns wecken möchte, ist nicht das. Kein zerstörendes Feuer. Feuer in unserem Alltag ist nicht mehr so lebendig wie in der Generation damals. Das geht jetzt noch etwas in die Zwischenzeit. Unsere Vorfahren hatten noch diese Öfen. Da brauchte man Holz, wenn man eine warme Milch trinken wollte. Ohne Holz ging nichts, ohne Feuer ging nichts. Oder man brauchte Holz, wenn man eine warme Stube haben wollte. Heute Morgen bin ich durch den Sternenhimmel durchgegangen. Es war minus 18 Grad. Ich habe gedacht, zum Glück haben wir eine Heizung zu Hause. Oder wir können arbeiten mit Feuer. Die Schmiede haben früher die Essen mit Feuer gemacht. Heute wird es mit Strom produziert. Wir könnten alle nicht wohnen, nicht Auto fahren, nicht unseren Beruf ausüben, wenn es kein Feuer gäbe in der Herstellung. Oder, ganz modern, die Biogasanlage, auch die funktioniert mit Feuer. Da wird Energie produziert, Strom. Das sind die Bilder, die Paulus im Hinterkopf hat, die positiven Bilder, wenn das Herz voll Kraft wird. Wir gehen auch nochmal zurück. Warum wird das Herz träg? Warum wird es lau? Warum wird es kalt? Ich habe mir Gedanken gemacht, was das Leben eigentlich mit uns macht. Sicher, Trägheit kann eine Folge von Faulheit sein. Das ist vielleicht die erste Ursache, warum man träge ist. Weil man das will. Weil man gar nicht arbeiten will. Weil man sich nicht engagieren möchte. Es ist eines der Wesenszüge des Menschen an sich, dass er, wenn er nicht unbedingt muss, sich nicht einsetzt. Es braucht eine Motivation, die übernatürlich ist, wenn ein Mensch etwas tut, mit Feuereifer. Das Normalere ist, dass man sagt, ich mache, was ich Lust habe, was ich gerade tun will. Und das ist nicht arbeiten. Und das ist nicht mich einsetzen, nicht mich für eine Sache zu begeistern. Also die erste Antwort wäre, es kann ein Teil Faulheit sein in der Trägheit. Und das ist sicher auch ein Thema. Aber es geht noch viel weiter. Es gibt Dinge, die können auch ein brennendes Feuer, und hier geht es um ein brennendes Feuer, auch ein brennendes Feuer erlöschen. Entmutigung kann ein solcher Feuerlöscher sein. Viele von euch haben schon erlebt, wie in einem Moment der beste Eifer flöten geht. Es genügt ein Satz, der voll von Kritik ist. Und man hinterfragt sich plötzlich und denkt, will ich das wirklich noch? Ist es wirklich das, was ich jetzt mache, wofür ich mich einsetze? Wenn der und der das gar nicht sieht? Wenn die dagegen sind, wenn sie finden, das ist doof? Manches negative Erlebnis hat zur Folge, dass das Herz erlöscht. Und man zieht sich zurück, man schaut die Asche, man macht das Feuer klein, die Glut ist vielleicht noch drunter. Tschüss. Was ist mit der Motivation passiert? Das Feuer ist weg. Es gibt noch eine Ursache, wenn Trägheit im Herzen ist. Fehlende Berufung. Wenn man gar nicht weiß, wozu man da ist, kann man kein Feuer entwickeln. Für was denn auch? Wenn man nicht weiß, wer man eigentlich ist. Wir werden nachher noch sehen in diesem Vers, ich gehe noch mal kurz zurück. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Sollt. Dient dem Herrn. In diesen zwei Teilsätzen steckt etwas über unsere Identität, wer wir sind. Wenn es da jemand gibt, der einen Plan hat für uns, und sagt, das ist euer Ziel, das sollt ihr tun. Und wenn wir Diener sind eines Herrn, dann ist das eine ganz wesentliche Frage. Was ist denn der Auftrag? Was ist unsere Identität? Wie definieren wir uns? Und bringt uns das zu den Dingen, die brennen in uns? Vielleicht ist man noch ganz neu oder man ist Teenager und man wächst in eine Gemeinde hinein. Und man hat seine Identität noch nicht. Dann ist es verständlich, dass man noch nicht aktiv ist, dass man noch nicht brennt. Aber Gott beruft und dann beginnt das Brennen. Gehen wir nochmal weiter. Die Ursachen der Trägheit, das kann verschiedenes sein, sind mehr als diese drei, die ich aufgezählt habe, als die Faulheit, als die Entmutigung oder auch die mangelnde Identität. Es kann noch mehr sein. Aber für heute soll mal genügen, dass es das im Leben gibt. Hier in der Aufforderung im Vers steht, seid nicht träge. Es ist ein Auftrag. Es ist vielleicht so wie bei diesem Eisbrecher. Ich habe kürzlich ein Video mit meinem Sohn zusammen angeschaut. Wir machen das ab und zu, so Sachvideos anschauen. Und wir haben gesehen, dass ein Eisbrecher eingefroren ist in der Arktis, also im Meer zwischen Kanada und Grönland, in diesem Packeisgürtel. Und es ist ganz schlimm, wenn ein Eisbrecher eingefriert. Warum? Nicht, dass er kaputt geht. Der ist so gebaut, das macht dem nichts. Die Eismassen drücken den eher aus dem Eis heraus, als dass das Schiff kaputt geht. Andere Schiffe würden kaputt gehen. Nicht der Eisbrecher. Aber das Problem ist, wenn der Eisbrecher festsitzt, hat er fast keine Chance, dass er bis zum nächsten Frühling je wieder in Fahrt kommt. Warum? Das braucht eine unheimliche Energie, um das Eis zu brechen. Und wenn der Schwung einmal verloren ist, dann geht es nicht mehr weiter. Ich habe das gesehen im Zusammenhang mit einer Metallmine, die im Norden von Kanada ist. Und die Menschen, die dort arbeiten, arbeiten rund ums Jahr. Und sie sind angewiesen, dass das Versorgungsschiff kommt. Und das Versorgungsschiff kommt nur, wenn der Eisbrecher kommt. Also es ist lebensnotwendig, dass diese Eisbrache durchkommt. Das ist ein Bild, das mich erinnert an das, was Paulus hier sagt. Er sagt das nicht im Raum, es wäre schön, wenn ihr nicht träge seid. Es wäre wünschenswert, wenn ihr etwas mehr brennen würdet. Ich glaube, es ist in diesem Sinn zu verstehen, es ist lebensnotwendig, dass ihr im Herzen brennt. Wenn ihr träge geworden seid, ist das lebensgefährlich. Oder ein anderer Vergleich. Wir alle kennen die Vorsätze, jetzt ist ja noch Januar, mehr Sport treiben, mehr abnehmen. Ich brauche ein paar Turnschuhe, das jung und cool macht. Lassen Sie mich raten, und sportlich? Natürlich. Man hätte gern den Effekt und man versucht, den einfachsten Weg zu gehen. Auch wieder eine Erklärung fürs Nicht-Träge-Sein. Das Einzige, was diesem Herrn auf der linken Seite helfen würde, wäre, dass er vielleicht mit seinen alten Turnschuhen beginnt und sportlich wird. Dann ist er das, was er sein möchte. Die neuen Turnschuhe machen es nicht. Mit diesem ersten Teil des Verses stehen wir vielleicht ziemlich entblößt da. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und wir denken, ja, was ist jetzt? Was soll ich jetzt machen? Die gute Botschaft kommt im nächsten Punkt. Wir sind nicht allein, sondern das, was in diesem Vers in der Mitte steht, ist auch in der Botschaft von Jesus in der Mitte. Gott kommt zu uns Menschen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich werde bei euch sein, bis an das Ende der Zeit, bis ans Ende der Welt, überall hin. Die Kraft kommt von Gott. Die Kraft gegen Trägheit, was die träge Masse bewegt, das ist Gott. Und genauer, es ist der Heilige Geist, der im Herzen zu brennen beginnt. Wenn wir den ersten Teil, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, allein verstehen und allein tun wollen, werden wir bei Selbstmotivation enden. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, sich selbst zu motivieren. In dem, was Gott uns aber aufträgt, in dieser Welt zu tun und was Gott mit unserem Leben vorhat und auch was uns anfeindet im Leben mit Gott, genügt aber Selbstmotivation nie. Es genügt nicht. Was sind denn die Auswirkungen, wenn man brennt? Wir haben vorhin die paar Bilder gesehen vom Kochherd, vom Ofen, von der Schweißflamme, vom Biogas. Und wir haben in unserer Sprache sehr viele Wendungen, die ganz ähnlich sind. Jemand ist feurig. Wie ist er? Ansteckend, fröhlich, begeistert von etwas. Er ist unter Dampf. Spätestens seit der Dampfmaschine von James Watt weiß man, was das bedeutet. Das heißt nicht, der Kochtopf explodiert, sondern das heißt Kraft. Die Drehmaschine, die geht. Auswirkungen von Brennen ist auch warmherzig. Jemand, der in sich brennt und ein Feuer hat, der strahlt etwas aus. Das ist warm aus dem Herzen. Und wenn wir ans Kochen denken, Menschen werden genießbar, wenn ihnen ein Feuer ist. Manche Gemüse können wir nicht roh essen. Die Kartoffeln sind giftig, wenn wir die roh essen. Die Bohnen auch. Aber das Feuer macht sie genießbar. So ist es auch zwischen uns Menschen. Das Feuer des Heiligen Geistes macht uns genießbar für andere und andere für uns. Und jetzt ist da der Moment, wo vielleicht manche denkt, ja, theoretisch weiß ich um dieses Brennen. Aber wo ist es bei mir? Wenn ich jetzt ganz ehrlich im Moment Bilanz ziehe, merke ich, es brennt nicht so sehr. Es ist eher lau, vielleicht kalt. Tragisch ist, dass man es nicht mehr hören kann, wenn man ganz kalt ist, gar nicht mehr in der Nähe von Gott ist. Ich habe eine Übersetzung gefunden, die noch etwas ausführlicher versucht zu erklären. Nicht nur seid brennend im Geist. Das sagt schon viel. Aber die Übersetzung, die hier vorne lest, lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker in euch brennen. Hilft mir persönlich, etwas zu erkennen, was ich beim anderen Satz nicht erkenne. Das Lassen ist etwas, das mit mir zu tun hat. Und das Brennen ist etwas, das mit Gott zu tun hat. Und durch diesen Satz wird deutlich, was ich zu tun habe und was Gott tut. Der Hintergrund von Lassen, dazu müssen wir kurz an den letzten Teil des Verses gehen und ausholen. Im letzten Teil des Verses heißt es, dient Gott. Im Griechischen steht dort ein Wort, das wir alle nicht so cool finden. Es steht dort, sklavt euch für Gott, versklavt euch für Gott. Das ist seit der Sklavenzeit ein negatives Wort. In der Zeit von Paulus war es vielleicht eher das Wort Leibeigen, das wir aus dem Mittelalter kennen, das nicht nur negativ war. Leibeigen bedeutete auch, der Herr sorgt für mich. Ich gehöre einem Herrn. Das ist der Sklave zwar auf, der wird nur ausgenutzt. Der Leibeigene im Mittelalter wurde manchmal auch ausgenutzt. Aber vielleicht nicht so wie der Sklave in der neuen Welt. Die Oberen, die wussten, dass ihre Leibeigenen leben müssen. Die guten Herrscher haben das wahrgenommen. Leibeigen sind wir, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Ab dem Moment, wo Jesus sein Leben gibt für einen Menschen, gehört das Leben dieses Menschen nicht mehr ihm selbst. Das steht an x Stellen der Bibel so geschrieben. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder Paulus sagt im gleichen Römerbrief, wer immer noch für sich selber lebt, hat noch nicht begriffen, dass er zu Jesus gehört. Und wer nicht zu Jesus gehört, der ist nicht gerettet. Könnt ihr im Kapitel 8 nachlesen. Also das ist der Hintergrund der Botschaft, wir sind Leibeigene. Und jetzt kommt das Lassen, bekommt ein ganz gewichtiges Gewicht. Der Leibeigene gegenüber Gott ist ein Leibeigener, der seinem Herrn Vertrauen schenken kann. Vielleicht hat er es nicht von Anfang an. Aber er lernt es. Weil der Herr, der ihm sein Herr ist, der ist nicht böse. Der ist gut, durch und durch. Der Herr, der ist die Kraft. Der Herr, der liebt. Und der Herr, der schickt den Geist. Jesus sagt es ganz betont. Ich gehe zum Vater und der Vater wird den Heiligen Geist zu euch senden. Mangel an Kraft und Mangel an Feuer im Herzen ist ein Aufruf, dass wir Leibeigene von Gott sind. Dass wir sagen, wir sind gar nicht verantwortlich dafür, dass die Kraft in uns ist. Aber wir sind verantwortlich, dass Gott die Kraft in uns füllen kann. Und das heißt lassen. Zulassen. Ich stelle die Frage aus einer anderen Perspektive, die vielleicht noch mehr an unserem Leben ist. Wohin gehe ich, wenn ich frustriert bin? Wohin gehe ich, wenn mein Herz lau wird und kalt? Wenn so eine Abkühlungsdusche kommt? Eine Frustration? Ein Rückschlag, irgendetwas, das nicht funktioniert, ein Mensch, der mir gegenübersteht und mich kritisiert. Das kann alles sein. Wo gehe ich hin? Gehe ich zu jemandem, dem ich das klage? Oder bin ich der Mensch, der sich dann zurückzieht in seine eigenen vier Wände und die Wunden leckt? Oder gehe ich und suche einen neuen, besseren Ort, eine neue Gemeinde, neue Menschen, die meine Freunde werden? Suche ich Ablenkung? Denke, ich muss es vergessen. Einfach ins Nächste, was mich ablenkt. Ich mache noch mehr oder ich mache anderes oder ich lenke mich mit Filmchen ab. Oder nehme ich vielleicht ganz Abschied von Christen? Auch das könnte passieren. Wohin gehe ich? Die Antwort von Paulus und von der ganzen Bibel ist, Leibeigene gehen zu ihrem Herrn. Sie wissen, dass sie ihm gehören und dass er zuständig ist für die Kraft. Und dass sie als Sklaven kommen und sagen, ich brauche. Wenn ich dein Kind bin, wenn ich dein Sklave bin, ich brauche eine Füllung. Gottes Geist kommt als Feuer in unser Herz, wenn es kalt ist. Das ist ein Begriff, der mit Trägheit und Kälte zu tun hat. Nicht einfach das Feuer als Bild. Es gehört zur Trägheit und zur Kälte. Gott möchte ganz persönlich in unserem Herzen Wärme produzieren. Die Bibel erzählt eine kurze Geschichte, die ist nur sehr kurz erzählt und ich wünschte mir, sie wäre ausführlicher erzählt. Zwei Jünger waren enttäuscht, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Und dann wurden sie verwirrt, weil einige Frauen gesagt haben, Jesus sei nicht mehr im Grab. Und sie waren die Typen, die nach Hause gingen. Enttäuscht. Wieder in die eigenen vier Wände. Sie waren zu zweit. nicht ganz allein. Aber sie waren traurig und sie gingen. Plötzlich war Jesus mit ihnen unterwegs und hat mit ihnen gesprochen. Und das Ende des Gesprächs, leider haben wir das Gespräch nicht erhalten. Ich würde das gern lesen. Aber am Ende des Gesprächs heißt es, dass einer zum anderen sagt, hat nicht unser Herz in unserem Körper drin gebrannt, als dieser Mensch mit uns geredet hat? Und sie merken plötzlich, es ist Gott. Es ist Jesus. Wie ist das bei mir und bei dir? Wer von uns braucht dieses Brennen neu? Das ist kein Zustand, der nicht in der Nähe liegt. Es ist etwas, das Gott schenken möchte, und zwar jetzt. Für heute, für nächste Woche. Ich möchte, dass wir eine Minute lang still sind und Gott sagen können, wie es unserem Herz an Temperatur bestellt ist. Was brennt nicht? Es genügt, Gott zu sagen, es ist nicht so. Und Gott hört. Eine Minute lang still sein. Vater im Himmel, du bist der, der den Heiligen Geist gibt, der ihn immer wieder neu in unser Herz füllt. Du bist der, der durch den Geist in unser Herz spricht, der die Gedanken ändern kann. Herr, ich bitte dich, du hast all die vielen stillen Gebete gehört. Danke für dein Feuer, das neu kommt. Danke für deinen Geist. Amen. Ich habe noch einen kurzen dritten Punkt. Ein Beispiel. Der letzte Teil des Verses heißt, dient Gott. Ich habe daraus gemacht in der Überschrift, dient allein Gott. Und ich möchte erklären, warum das allein wichtig ist. Wenn Gott uns aus der Trägheit durch seinen Geist neu anzündet, dann entsteht eine Kraft. Und die Kraft, die will irgendwo hin. Letztlich gibt Gott die Kraft auch, damit sie irgendwo hinkommt. Letztlich gibt Gott die Kraft, damit Gott gedient wird. Was heißt das? Wie kann man Gott dienen als Mensch? Warum will Gott das? Das ist noch einmal eine Facette von Leibeigen. Gott ist Gott und wir können nie als Menschen richtig verstehen, was das bedeutet, weil wir sind Menschen. Und Gott hat uns geschaffen. Er ist Gott, er gibt Leben. Er plant alles, er kann sprechen und es ist da. Er ist nur gut. Das ist Gott. Und wir können das nicht verstehen, weil wir nicht so sind. Wir müssen es auch nicht verstehen, weil wir Menschen sind. Weil wir Kinder dieses Gottes sind und sein sollen. Das Ziel unseres Menschseins erfüllt sich nach dem, was Gott uns sagt, darin, dass wir Gott dienen. Das ist das Ziel. Man könnte dem auch sagen, wir anbeten Gott. Denn das ist auch Dienst. Oder Dienst ist Anbetung. Ich möchte euch von Hans erzählen. Ich habe ihn erfunden, aber die Geschichte, die er erlebt hat, die kommt so oder so überall in den Gemeinden vor. Hans ist ein älterer Mann, aber im Herzen noch jung geblieben. Und er hat sich als Ziel gesetzt, dass er für andere da sein will. Und er hat gehört, dass in seiner Gemeinde, wie in unserer Gemeinde übrigens auch, Jugendförderung wichtig ist. Und er hat sich gemeldet, dass er an einem Anlass mitmachen möchte und dort mitarbeiten möchte. Und so ist er in dieses Team gerutscht und war mit dabei, als der nächste Anlass besprochen wurde. Und plötzlich, mitten in der Besprechung, fallen diverse Sätze. Vielleicht waren sie nicht so gemeint. Aber Hans hat ganz deutlich gehört, obwohl niemand das Wort Grufti in den Mund genommen hat, dass er zu alt ist. Dass er nicht passt, wenn es hier um Jugendarbeit geht. Dass eigentlich der Schnitt des Teams höchstens 20 Jahre alt sein dürfte. Und er hat natürlich sehr viele Jahre darüber in diese Rechnung eingebracht. Zuerst hat er sich nichts anmerken lassen, aber es hat ihn getroffen. Er hat sich gefühlt wie ein Schlauchboot, das vorher prall war und einsatzbereit. Und jetzt war plötzlich die Luft weg. Er wusste in weiter Ferne in seinem Verstand noch, dass er diesen Entscheid bewusst getroffen hatte. Ich möchte für das einstehen. Aber sein Herz war plötzlich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Er begann plötzlich seine Mitteam-Kollegen und Menschen mit anderen Augen zu sehen. Zuerst hat er sich selber kritisiert. Da hat er gesagt, vielleicht haben sie recht. So ein dummer Gedanke. Ich bin so alt und möchte für Jugendliche da sein. So blöd. Aber dann kamen ihm auch Gedanken, dass die anderen vielleicht nicht recht haben und warum sie vielleicht nicht recht haben. Und er begann, die Fehler bei den anderen zu realisieren und er dachte, aber wenn der so und so eingestellt ist, dann müsste er auch so und so. Plötzlich sagt er sich, halt, ich beginne mit meinen Geschwistern zu streiten, das kann es auch nicht sein. Das will ich nicht, ich will nicht Fehler bei anderen suchen. Und er ist enttäuscht. Er weiß nicht, ob die Selbstkritik stimmt. Er weiß nicht, ob die Kritik an anderen berechtigt ist. Er weiß nicht, warum er jetzt nicht weiterkommt mit diesen Menschen. Und so zieht er sich zurück. Das war jetzt sein Weg. Wenn mein Engagement nicht gewünscht wird, dann steige ich halt aus. Gehen wir kurz von Hans weg. Es gibt noch andere solche Muster. Jugendliche hören vielleicht, dass sie noch zu wenig reif sind. Deswegen müssen sie noch 50 Jahre warten, bevor sie irgendetwas in der Gemeinde tun. Introvertierte werden vielleicht hören, du hast ja sowieso nie Ideen. Kein Wunder fragt dich niemand an. Aber dass sie in der Stille vielleicht ganz viele Ideen haben und vielleicht jemanden bräuchten, der sie mitnimmt, wo ihre Ideen leben können. Auch Initiative haben es manchmal schwer. Die, wo so sprühen. Nicht alles ist vielleicht Feuer vom Heiligen Geist, vielleicht ist auch manches andere Feuer dabei und vielleicht ist es in zwei Tagen auch wieder vorbei beim Initiativentypen. Aber sie merken schnell, meine Ideen stressen die anderen, ich sollte die Klappe halten, ich sollte nicht immer meine Ideen zuvorderst haben, ich setze mich in Szene. Und so beginnt auch der Initiative, sich zurückzuziehen. Gehen wir wieder zurück zu Hans. Was passiert, wenn Hans mit diesem Vers rechnet? Wenn er sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob Hans mit seinen Gedanken allein bleibt oder ob er diesen Vers zu Hilfe nimmt. Wenn Hans beginnt zu fragen, wer bin ich? Wer bin ich vor Gott? Ich bin sein Leibeigener. Gott weiß ganz genau, wer ich bin. Ich gehöre ihm. Er versorgt mich. Ich diene nicht nur ihm, sondern er versorgt mich auch. Aus dieser Frage, was Gott mit ihm will, bekommt Hans eine ganz neue innere Ruhe. Plötzlich werden die Stimmen der anderen nicht mehr so gewichtig sein. Denn es ist wichtiger, was Gott sagt. Petrus hat das mal erlebt, als man ihn ziemlich angegriffen hat. Man hat ihm verboten, über Jesus zu reden. Mit anderen Worten, man hat ihn zum Sektierer und zum Irrlehrer im Judentum gestempelt. In Jerusalem passierte das. Von den höchsten Religionsführern. Und Petrus hat sich nicht einfach über die erhoben. Er hat sich dem Gericht gestellt, er hat geantwortet. Und am Schluss kam er durch Gott zur Antwort, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann die Antwort sein für Hans, dass er sagt, und ich muss Gott mehr gehorchen, der mir den Auftrag gegeben hat, für Jugendliche da zu sein. Und wenn einige das nicht toll finden, dann ist es vielleicht ihr Problem, aber Gott hat mir gezeigt, ich soll es machen. Und ich sage jetzt als Pastor, es ist wichtig, dass ältere Menschen für Jugendliche da sind. Es geht nicht anders. Jugend ist nicht ein Wert für sich, sondern gleichwertig wie jedes andere Alter. Zweitens, Hans lernt, wenn er Gott fragt, dass er seine Motivation nur auf Gott setzt. Also er fragt nicht mehr, finden andere das toll oder ist das toll, was ich für mich denke, sondern er sagt, was Gott mir zeigt, das will ich tun. Dort drin ist ein Feuer, eine Kraft, die höher ist als Selbstmotivation. Aus dieser Kraft kommt dann die Kraft, das zu tun. Mutig den nächsten Schritt zu gehen. Das merkt man dann, wenn man etwas wieder gefühlt tun muss. Vorher merkt man das nie, dass man eine Kraft braucht. Denn wenn kein Widerstand ist, dann geht die Kraft einfach. Aber wenn Widerstand da ist, dann merken wir, Gott schenkt jetzt Kraft, dass ich jetzt nicht aufgebe und einfach weitergehe. Übrigens kann das auch sein, dass Jugendliche sich um Ältere kümmern. Wie soll unsere Gesellschaft funktionieren, wenn aller Einsatz nur von Eltern nach Jünger geht, wenn plötzlich die Älteren bedürftig werden? Braucht es nicht ein Hin und Her von Jüngeren, die plötzlich auch für die Älteren da sind? Vielleicht hilft ihm dieser Gedanke. Dadurch, dass Hans fragt, was Gott will, und woher die Kraft und das Feuer kommt bei Gott, wird ihm auch bewusst, dass Gott durch andere ergänzt. Dass Gott ihm ein Feuer schenkt und es durchaus andere Feuer geben kann, die Gott einem anderen ins Herz legt. Ich finde das so speziell im Team, wenn wir jetzt zusammen den Doppelpunkt vorbereiten. Als wir uns das erste Mal trafen, haben wir den Gedanken miteinander geteilt. Gott hat das schon vorbereitet, weil es sind hier Menschen im Team, die haben etwas auf dem Herzen. Und das wird Gott ausbauen. Es wird nicht irgendetwas vom Himmel fliegen, das keiner weiß. So arbeitet Gott mit uns. Er schenkt Menschen etwas in ihr Herz und das wird gefördert und größer, wenn wir zusammenarbeiten. Ganz als letzten Effekt wird Hans sogar sein Team lieben lernen, auch wenn sie manchmal schräge Ansichten äußern. Weil er merkt, die sind auch mit Gott unterwegs und die machen auch Fehler, ich mache auch Fehler. Aber das Feuer, das Gott mir gegeben hat, beantwortet mir die Fragen, wo ich sonst stehen geblieben wäre. Wir schließen den Hans ab. Er steht für ganz viele, nicht nur für Ältere, die für Jugendliche sich engagieren. Es kann irgendein Dienst im Alltag sein, zu Hause oder in der Gemeinde oder sogar im Beruf, wo man Gott dient, indem man auch Menschen dient. Das ist übrigens für Jesus nichts Unterschiedliches. Er sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So dienen wir Gott. Ich stelle zum Schluss eine Frage. Hat Gott in diesem Vers eine Botschaft für mich? Kann sich jeder selber fragen. Für mich die nächste Woche. Wo sind diese Momente, wo mein Herz vielleicht einen Kälteschock hat? Wo ich neue Kraft brauche, neue Energie, neues Feuer. Und was würde es für einen Unterschied machen, wenn ich wie Hans nicht einfach allein mit dieser Kälte umgehe, sondern zu Gott gehe? Zu dem, bei dem ich leibeigen bin. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist Herr, mir gehörend zu dir. Alle, die an deinen Sohn glauben, sind Geschwister geworden. Und Herr, so bitte ich dich, erinnere uns durch deinen Heiligen Geist an das Feuer, wo nur von dir kommt. Gib uns Kraft. Lass uns das sein, wo du mit uns vorhast. Lass uns Kraft haben, auch mit Widerstand können, so umzugehen, wie du möchtest. Du hast so viel Widerstand erlebt, Herr. So viel haben dich abgelehnt. So viel sind nicht einverstanden gewesen, wo du predigt hast. So viel haben dich als Feind betitelt. Aber du hast das gemacht, was Gott, der Vater, sagt. Herr, mach uns auch zu sättigen Nachfolger von dir. Amen.